Archivar, dieser Beruf, der klingt für mich immer so ein bisschen mystisch. Ich denke da an gestrenge Hüter alten Wissens, vielleicht sogar Geheimwissens. Ich habe da oft Bilder vor Augen aus Romanen, aus Filmen wie Der Name der Rose, Indiana Jones, vielleicht auch Dan Brown, Illuminati und so etwas. Und wenn ich selber so überlege, Archive, die ich als Student kennengelernt habe, da denke ich an staubige Akten, düstere Keller, dicke Türen und eben auch immer so sehr strenge Aufpasser. Der Gast, der mir hier gerade gegenüber sitzt, der ist Archivar. Und wenn ich mir den so angucke, muss ich sagen, der passt so gar nicht in dieses Klischee. Christian Lonnemann ist Leiter des Kreis- und Kommunalarchivs in Nordhorn. Er ist aber auch Familienvater, Feuerwehrmann. Er scheint gerade ein eigenes kleines Museum aufzubauen. Auch darüber müssen wir gleich reden. Was machen Archivare eigentlich wirklich? Wie sind die so? Passen die zu diesen Klischees? Warum ist ihre Arbeit wichtig? Ist sie das überhaupt? Und brauchen wir in Zukunft eigentlich noch Archivare, wenn künstliche Intelligenz doch vermeintlich alles Wissen dieser Welt für uns verfügbar macht?
Hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast der Grafschafter Nachrichten mit Steffen Burkhardt und Menschen aus der Region.
Christian, hallo. Schön, dass du da bist.
Hallo Steffen, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, wie ist das mit diesen Klischees, die ich da gerade so aufgelistet habe? Was davon stimmt?
Also natürlich ist es so, dass ein Teil davon tatsächlich stimmt. Zum Beispiel die dicken Türen, die haben wir bei uns im Archiv auch, damit das Archivgut natürlich gut geschützt ist und da niemand, der nicht befugt ist oder nicht im Archiv beschäftigt ist, da einfach drankommt. Das ist ja schon richtig. Ansonsten hat sich natürlich die Archivwelt in den vergangenen Jahrzehnten sehr gewandelt, wie viele Berufsfelder auch, und so den klassischen alten Archivar im Anzug mit Ärmelschonern womöglich, wie man sich den so vorstellt, das ist heute nicht mehr das Bild, das hat man nicht mehr. Es wandelt sich gerade, wie in vielen Bereichen, vieles zum Digitalen hin. Da müssen wir natürlich sehen, dass wir da den Anschluss nicht verpassen. Das ist jetzt so die Herausforderung der nächsten Jahre. Und gerade in der Grafschaft Bentheim oder in Nordhorn mit dem neuen Kreis- und Kommunalarchiv sind wir da schon ziemlich am Puls der Zeit. Also dunkle Keller haben wir da nicht. Unser Magazin oder die Magazine befinden sich im zweiten Stock. Das ist alles auf dem aktuellen, modernen, technischen Stand und sehr schön zu benutzen. Und vor allen Dingen Staub in den Akten oder auf den Akten wollen wir gar nicht. Also Archivhygiene ist auch ein wichtiges Thema. Das muss eigentlich alles sehr sauber sein. Und ich will nicht sagen klinisch rein, aber schon einen hohen Anspruch an die Sauberkeit haben wir auch.
Also ich merke schon, da gibt es viele Aspekte, über die wir gleich sprechen können und auch werden. Du sagtest gerade, dass sich die Archivwelt sehr geändert hat. Und ich glaube, da kommen diese Klischees auch ein bisschen her. Ich habe ja selbst Geschichte studiert. Und als ich damals für die Magisterarbeit unterwegs war, hier in der Grafschaft Bentheim in Kommunalarchiven, da habe ich das schon so erlebt. Also das fing ja schon damit an, wenn man so im Rathaus anruft und sagt, man möchte bitte das Archiv sprechen, dass man dann auf Fragezeichen trifft und feststellt, na ja, also das sind nicht gerade die führenden Mitarbeiter, die damals fürs Archiv zuständig waren. Das waren vielleicht irgendwelche Frührentner oder Leute, die das so nebenbei mitgemacht haben. Und da einen Termin zu finden, war schwer. Und wenn man ihn dann hatte, dann war es auch wirklich so. Dann kam halt der, der den Schlüssel hatte. Und dann ist man irgendeine Treppe runter in den Keller. Und da standen gefühlt wild durcheinander die Kartons. Und man hat gehofft, dass man irgendwas findet. Also dieses Bild hatte ich schon. Da ist doch wohl was dran, dass Archive zumindest lange, sagen wir mal vorsichtig, eher stiefmütterlich behandelt wurden. Das war keine Karrierestelle, Archivleiter, oder?
Das kann man wohl sagen. Also wenn das nicht gerade auf Landesebene oder Bundesebene in großen Archiven war oder in großen Unternehmensarchiven, dann waren das wahrscheinlich nicht gerade die Beförderungsstellen. Das ist auch so. Die Bedeutung hat man dem einfach nicht beigemessen. Man hat ja in sowohl Unternehmen als auch Verwaltungen gerne eher nach vorne geblickt und nicht zurück und hat sich nicht so mit der eigenen Geschichte beschäftigt. War dann was für wenige, ich will nicht sagen Randgruppen, aber für Geschichtsforscher oder so war das so ein bisschen mal interessant. Aber ansonsten, gerade auf kommunaler Ebene, war das nicht so interessant. Außer natürlich in großen Kommunen. Also wenn man sich jetzt in Städten wie Hamburg oder Bremen oder auch in anderen Kommunen in dieser Größenordnung die Archive anguckt, die sind schon Jahrhunderte alt und die haben auch einen tollen Bestand. Aber das ist natürlich hier auf dem Lande eher weniger gewesen.
Aber es hat sich ja geändert hier in der Grafschaft. Ne? Du leitest das Kreis- und Kommunalarchiv und da wollen wir auch gleich ausführlicher drauf eingehen. Das hat, das hast du ja gerade schon gesagt, so überhaupt gar nichts mehr mit diesen Kellerarchiven zu tun, wo der, ja, der Rummel halt abgelagert wurde sozusagen. Da wollen wir gleich drüber reden, aber lass uns vorher kurz über dich sprechen, damit unsere Zuhörer überhaupt wissen, mit wem sie es zu tun haben. Du bist 49 Jahre alt, verheiratet, hast zwei Kinder, kommst aus dem Emsland. Als Grafschaft würde ich sagen, kannst du nichts für. Du kommst aus Beesten, eine kleine Gemeinde in der Samtgemeinde Freren, 1700 Einwohner. Und bist da, glaube ich, so richtig verwurzelt, ne? Bist du da auch geboren und aufgewachsen?
Das kann man sagen. Da bin ich aufgewachsen, da bin ich auch verwurzelt und auch in Vereinen und so weiter ein bisschen tätig. Es ist übrigens die alte Niedergrafschaft Lingen. Also somit bin ich auch Niedergrafschafter, allerdings aus der Nachbargrafschaft.
Und du bist Feuerwehrmann. Da habe ich spontan gesagt, das ist ja nicht schlecht, wenn man so mit so viel Papier zu tun hat.
Ich hoffe, dass das nie zur Anwendung kommen muss. Also ich bin in unserem Archivgebäude auch Löschhelfer, habe ich kürzlich mal so einen Lehrgang besuchen dürfen. Das ist natürlich wichtig, aber Wasser und Feuer sind natürlich für Papier sehr schädliche Elemente, die wollen wir da eigentlich lieber nicht. Also das möchte ich gerne trennen, wenn es möglich ist. Und ich habe auch keine Ausrüstung dabei, wenn ich im Archiv bin. Also da könnte ich außer mit dem Feuerlöscher auch nicht viel schaffen.
Aber Feuerwehrmann passt auf jeden Fall nicht zu diesem Klischee, was ich vorhin mal so überspitzt hatte, dass Archivleiter eher so verbiesterte Einzelgänger sind, die irgendwie so ein bisschen rätselhafter, in rätselhafter Sprache sprechen und so. Also Feuerwehrmann stellt man sich dann doch eher gesellig vor und als jemanden, der so richtig verwurzelt und auch vernetzt ist in seiner Heimat.
Ja, also verbiestert bin ich auch kein bisschen. Also das kann ich wohl so sagen.
Kann ich auch bestätigen. Ja.
Nein, aber es ist ja auch so, ich bin sicherlich irgendwo ein fröhlicher Mensch und wir wollen natürlich unseren Besucherinnen und Besuchern im Archiv auch eine gute Zeit bieten und eine gute Atmosphäre bieten. Und dazu gehört natürlich auch, dass man mit den Leuten ordentlich umgeht. Und ich glaube, das gelingt uns wohl.
Also auch einfach kommunikativ ist. Als deine Hobbys hast du mir gesagt, Zeitungen, Bücher lesen und hören. Das kommt jetzt wenig überraschend. Also ich denke, dass man als Archivar sich für Texte im weitesten Sinne interessiert, dass man gerne liest, das ist klar. Wo kam die Idee her, dann Archivar zu werden? Also hängt das damit zusammen, dass man eh immer so ein Bücherwurm war? Bei mir war das so. Ich habe viel gelesen, gerne geschrieben und dann war dieser Weg Richtung Journalismus ziemlich früh vorgezeichnet. Muss ich mir das so vorstellen, dass Klein Christian in Beesten gestanden hat und gesagt hat, wenn ich mal groß bin, will ich Archivar werden?
Ehrlich gesagt, überhaupt nicht. In ganz jungen Jahren habe ich da noch gar nicht so dran gedacht. Geschichtliches Interesse war immer da. Interesse am Zeitgeschehen, an Politik und so weiter, immer schon. Ich habe ursprünglich dann eine Ausbildung gemacht und habe Industriekaufmann gelernt, habe in dem Beruf auch gearbeitet, habe mir dann irgendwie gedacht, so eigentlich ist es das noch nicht gewesen. Und da war ich ja noch recht jung, also Anfang, Mitte 20. Da habe ich gedacht, da muss man ja noch mal was anderes machen. Es ist jetzt noch Zeit, was anderes zu machen. Und mit ein bisschen Information, Berufsberatung und allem, was dazugehört, bin ich dann auf die Schiene Archivwesen gekommen. Das ist natürlich auch eine Randsparte so. Auch in der Verwaltung ist man damit immer ein Exot, keine Frage. Wenn man das alles geahnt hätte, was da so auf einen zukommt, auch es gibt nicht gar nicht so viele Stellen für Archivare, da muss man erstmal das Glück haben, auch was Gutes zu kriegen, dann hätte man es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber naja, in jungen Jahren, da geht man gerne mal so Risiken ein und im Nachhinein hat sich dann als gut entpuppt, ja.
Ja, vielen Dank an die Berufsberatung, wenn die dir einen Job empfehlen, wo du wenig Chancen hast. Aber du hast ja das Glück gehabt, da wollen wir gleich drüber reden, dass du nicht nur eine Stelle gefunden hast, sondern ja sogar quasi, ich sag mal, Gründungsdirektor eines komplett neuen Archives sein durftest. Das klingt für mich so ein bisschen nach Sechser im Lotto in diesem Beruf. Da wollen wir gleich drüber sprechen. Ein Schritt noch eben zurück. Du sagtest Ausbildung zum Industriekaufmann. Du warst auch bei der Bundeswehr und du hast mir gesagt, dass diese Zeit für dich sehr prägend war. Warum?
Ich habe zwar lediglich den 10-monatigen Grundwehrdienst abgeleistet, aber diese Zeit war tatsächlich sehr prägend, weil auch in vielen Situationen sehr herausfordernd, alleine was die körperlichen Anstrengungen angeht und das völlig andere Lebensumfeld, das man da hat. Und man daraus, oder ich daraus gezogen habe, daraus gelernt habe, dass es im Leben manchmal einfach Dinge gibt, die man nicht beeinflussen kann, die man aber einfach irgendwie aushalten muss. Das hat mir oft
aushalten oder meistern?
Naja, das kann man sehen, wie man will, aber man muss auf jeden Fall da durchkommen. Und das ist was eine gute Lehre fürs spätere Leben war. Und glaube ich, etwas, was vielen Menschen gut täte, wenn sie das erfahren würden. Also sie müssen nicht zum Militär, das will ich damit nicht sagen, aber dass sie mal erfahren, dass es einfach mal Mächte auch auf der Erde gibt, die über einem stehen und auf die man gar keinen Einfluss hat.
Also ja, im Grunde so Begriffe, die wir auch so ein bisschen in der Corona-Zeit gelernt haben. Resilienz, Durchhaltewillen, Standfestigkeit, ja. Dass einen das als jungen Menschen durchaus prägen kann.
Ja, sehr. Ja. Mhm. Und das kommt einem dann im späteren Leben immer mal wieder zugute. Und sei es bei uns in der Verwaltung, wobei die Situation dann natürlich nicht vergleichbar ist.
Vielleicht auch manchmal ein täglicher Kampf, den ihr da habt. Aber ich kann das durchaus bestätigen. Ich war zwar nicht bei der Bundeswehr, aber ich habe im Zivildienst als Rettungssanitäter gearbeitet. Und das ist schon auch etwas, was mich sehr geprägt hat, weil man da natürlich auch Situationen erlebt, die man als junger Mensch bisher nicht kannte und wo man dann einfach auch gefordert ist. Und wo man lernt, vielleicht auch lernt, wo seine Grenzen sind. Oder umgekehrt, was man alles kann, obwohl man sich es gar nicht zugetraut hätte. Also ich persönlich fand diese Zeit auch als sehr prägend. Aber dann bist du eben Archivar geworden. Wie wird man eigentlich Archivar? Ist das ein Ausbildungsberuf? Studiert man das? Also was für ein Weg ist das, bis man, ja, was, Diplom-Archivar oder was ist man dann?
Ja, es gibt im Grunde genommen nur zwei Ausbildungsstätten für Archivare in Deutschland. Das ist klassischerweise die Archivschule in Marburg. War der jahrzehntelang der Ausbildungsweg auch für die Bundesrepublik. Und nach der Wende ist dann in Potsdam an der dortigen Fachhochschule eben ein Bereich Archivbibliothek Dokumentation gegründet worden. Da habe ich auch studiert. Und da werden eben halt auch dann Archivare ausgebildet. Und ich habe damals noch auf Diplom studiert, also ich bin Diplom-Archivar. Man kann diesen Beruf auch lernen als Ausbildungsberuf, dann heißt das Fachangestellter oder Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste. Das ist auch ähnlich, wenn jemand eine Ausbildung in der Bibliothek macht oder so, dann ist er fachrichtungsmäßig mehr auf Bibliothek ausgerichtet, aber oder sonst auf Archiv. Das gibt es aber auch, ja.
Das wäre nämlich direkt meine nächste Frage gewesen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Archiv und einer Bibliothek? Also diese Filme und Bücher, die ich vorhin hatte, ich glaube in vielen, diese Klischeebilder, das waren gar nicht Archivare, sondern eher so Bibliothekare, ne, die so diese alten Schinken da bewacht haben. Was ist der Unterschied eigentlich?
Ja, in den meisten Bibliotheken, die wir so kennen, öffentliche Bibliotheken oder Uni-Bibliotheken, was es so gibt, da stehen natürlich Bücher überwiegend, die in mehrfacher Auflage, in tausendfacher, hunderttausendfacher Auflage vorhanden sind. Deswegen darf man sie auch ausleihen oder jeder darf sie einfach so angucken. In Archiven ist es so, dass da ja mehr Akten vorhanden sind und jede Akte ist im Grunde ein Einzelstück. Natürlich haben wir auch eine Bibliothek bei uns im Haus, um den aktuellen Forschungsstand auch zu repräsentieren. Wir haben auch einen großen Zeitungsbestand bei uns im Haus, aber klassischerweise sind wir natürlich auf Verwaltungsakten und Akten aus Privatbeständen hinaus. Jede Akte gibt es eben einfach nur ein einziges Mal. Der unikale Charakter nennt das dann auch der Archivar.
Und was macht der Archivar dann damit? Was sind so deine wichtigsten Aufgaben?
Ja, das sind immer so in Prüfungen früher so die klassischen Fragen gewesen. Was machen Sie eigentlich so den ganzen Tag? Ne?
Das kenne ich übrigens auch, diese Frage. Was machst du eigentlich den ganzen Tag?
Ja, also es ist so, wenn wir über Verwaltungsakten sprechen, dann ist es im Grunde so, dass man sich erstmal einen Überblick verschafft, also erfasst, was vorhanden ist an Verwaltungsakten. Und dann kommt das wichtige Thema der Bewertung. Also ist diese Akte, die jetzt ausgesondert wird, mal irgendwann würdig, überhaupt in ein Archiv zu kommen? Oder schmeißen wir sie gleich weg oder vernichten wir sie gleich? Und wenn diese Frage mit Ja beantwortet wird, also wir wollen diese Akte haben oder diesen Bestand haben, dann folgt die Übernahme ins Archiv. Und da beginnt dann eigentlich die richtig große Arbeit. Also konservatorisch, ganz praktisch, aber auch geistig.
Ein Schritt vielleicht nochmal zurück. Nach welchen Kriterien entscheidet ihr das denn, ob das würdig ist, ins Archiv übernommen werden, zu werden oder nicht? Also ihr müsst ja wahrscheinlich sehr strenge Kriterien anlegen, sonst sind eure Lager, eure Magazine ja ruckzuck voll und kein Mensch findet was wieder.
Genau,
wie, das ist wie auf meinem Dachboden sozusagen. Ne?
Ja, das kennt man. Also die Kunst des Archivars liegt natürlich auch im Wegschmeißen, ganz klar. Also oder im Kassieren nennen wir das. Natürlich werden die nicht in die Mülltonne geworfen, sondern vernichtet. Man übernimmt circa irgendwo 1% des Verwaltungsschriftguts. Das klingt jetzt nicht viel, aber das soll so ausgewählt werden, dass es beispielhaft die Arbeit der Verwaltung, in dem Fall des Registraturbildners nennt man das, abbildet. Also was ist denn da überhaupt gemacht worden oder welche Aufgaben sind wahrgenommen worden und wie sind sie wahrgenommen worden? Da gibt es natürlich Dinge, von denen man 100% übernimmt, also die man komplett übernimmt. Zum Beispiel sowas wie Ratsprotokolle des Stadtrates oder des Kreistages oder sowas. Oder seine Ausschüsse, die werden auch komplett übernommen. Oder auch Personenstandsurkunden, Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunden, die werden auch zu 100% übernommen. Und aus sonstigen Verwaltungsschriftgut wird eben nach einem bestimmten Schlüssel ausgewählt, eben dieses 1%. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Es kommt auch darauf an, was da so drin steht.
Du sprichst jetzt immer von Verwaltungsakten. Nun bist du ja in einem Kreis- und Kommunalarchiv. Da ist es relativ logisch, dass es vor allem um Kommunalakten geht. Archiviert ihr nur das? Oder gibt es auch andere Bestände, die nicht direkt aus dem Landkreis oder aus den 7 beteiligten Kommunen kommen?
Also es ist ja so, dass sich das tägliche Leben, was wir alle so mitkriegen, nicht automatisch nur in Verwaltungsakten niederschlägt. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch sehr viel. Und wir übernehmen oder haben in den letzten Jahren übernommen und machen das auch laufend, sehr viel Bestände auch aus privater Hand. Das kann aus Unternehmen sein, das kann aus Vereinen sein, das kann von einem alten Bauernhof sein, von Bürgerinitiativen, von Privatleuten einfach gesammelte Sachen, private Nachlässe, Künstlernachlässe und sowas. Das übernehmen wir auch, um dann irgendwo für unseren ganzen Bereich, also die Grafschaft Bentheim, irgendwann mal ein Bild abzeichnen zu können, was denn hier so alles gewesen ist in der Vergangenheit.
Du hast vorhin gesagt, die Kunst des Archivars liegt auch im Wegschmeißen oder im Aussortieren, hast du, glaube ich, gesagt. Also so jemand mit Sammelwut ist für diesen Beruf wahrscheinlich gar nicht so geeignet, sondern also Trennungsschmerz muss man aushalten können sozusagen. Was zeichnet einen guten Archivar aus? Was muss man mitbringen, um in diesem Beruf gut sein zu können?
Ja, ich habe das immer mit einem Jäger verglichen. Ein guter Jäger weiß, wo die Hasen sitzen. Und das ist in den Akten auch so, wenn man zu einem bestimmten Thema gefragt wird, habt ihr zu diesem Thema Material im Archiv? Dann steht zwar viel in unserer Datenbank und man kann damit auch eine Menge Akten auffinden, aber eben doch nicht immer. Und da so die Brücke zu schlagen, also ich habe jetzt diesen Bestand, da steht das und das drin, es könnte auch noch an der und der Stelle etwas sein. Oder möglicherweise gucken wir auch noch mal da und da. So ein Gespür dafür zu entwickeln, wo man denn sinnvollerweise mal gucken kann. Denn entgegen dem, was man heute so meint, sind ja nicht alle Akten automatisch gescannt und digital vorhanden und sind mit Volltextsuche zu durchsuchen. Und selbst dann würde man, wenn man das könnte, viel zu viele Treffer kriegen. Wenn ich den Namen irgendeines Landrates der Grafschaft Bentheim eingebe, dann hat er ganz oft in Akten Niederschlag gefunden, ganz oft in Zeitungen gestanden. Und wenn ich dann, wie bei Google, 1 Million Treffer bekomme, dann habe ich immer noch nicht den richtigen dabei.
Also viel auch Erfahrungswissen sozusagen und Gespür dafür, wo könnte was stecken.
Ja, das muss man einfach entwickeln mit der Zeit. Und da helfen einem natürlich Datenbanken und Findbücher. Früher gab es tatsächlich Findbücher, da stand das, was in den Akten drin war, nochmal aufgelistet in Büchern. Das hilft einem alles, aber wie gesagt, ein bisschen Feeling muss man dafür schon haben, ja.
Und Interesse an Geschichte, um auch zum Beispiel Zusammenhänge oder so ja überhaupt bewerten und erkennen zu können.
Ja.
Ich denke, ein Überblickswissen über die Zeit, die im Archiv abgebildet wird, muss auch einfach da sein.
Das ist so. Da kann man natürlich nicht jedes Detail kennen, aber doch einen groben Überblick sollte man schon haben, ja. Und es gibt ja den Spruch, stets findet Überraschung statt, wo man es nicht vermutet hat. Also derweil Akten ja nicht immer bis in die letzte Tiefe verzeichnet sind. Also man kann nicht alles aufschreiben, was da drin steht. Da passiert es immer mal wieder, dass nach Jahrzehnten ein Karton aufgemacht wird und man liest eine Akte und denkt, ach, das steht da auch drin. Das wusste bisher keiner.
Ach, das sind diese berühmten Funde, wo man manchmal sich so wundert und sagt, wieso finden die etwas, was doch seit Jahrzehnten in diesem Archiv war? Das haben die doch längst gehabt. Aber es hat halt keiner, wegen der schieren Masse, keiner wahrgenommen oder nicht bewertet in der Form.
Ja, es ist ja so, wenn wir, da sind wir jetzt schon in der Fachlichkeit, wenn eine Akte übernommen wird, dann muss man natürlich die mit Verstand mal durchlesen, querlesen im Schnellverfahren und aufschreiben, was da so drin steht. Wovon handelt die Akte? Welche Personennamen kommen da vielleicht drin vor? Von wann bis wann geht die Akte und so weiter? Und bei der großen Menge, die so übernommen wird, kann man das natürlich nicht bis auf die letzte Seite in einer Akte machen. Und darum bleiben da immer noch mal Schätze irgendwo, die man übersehen hat. Dazu gibt es so Untersuchungen, dass in einem öffentlichen deutschen Archiv irgendeine Akte, die man willkürlich auswählt, im Schnitt alle 50 Jahre mal angeguckt wird. Und wenn es jetzt geschichtliche Bereiche gibt, wie zum Beispiel den Bereich Drittes Reich oder Zweiter Weltkrieg, diese Akten werden dauernd angeguckt, dann werden ja andere dafür statistisch 200 Jahre nicht begutachtet. Und dann passieren solche Fälle, dass man irgendwann mal was aufmacht und denkt, Mensch, das ist ja ein Ding, dass das da drin steht. Oder dass von diesem berühmten Menschen, hat es ja immer mal wieder, Goethe-Briefe sind irgendwo aufgetaucht, bei uns leider noch nicht. Also sowas hat man dann immer wieder. Nach Jahrzehnten findet man dann solche Schätze. Mhm.
Wir waren vorhin an dem Punkt, dass du gesagt hast, man muss aussortieren, ungefähr 1% wird überhaupt erst übernommen. Das ist dann ja ein relativ komplexer Vorgang, das war mir auch gar nicht klar. Das habe ich unter anderem mitbekommen, als ihr den Zeitungsbestand der Grafschaft der Nachrichten übernommen habt. Da habe ich mir das so vorgestellt, ihr kommt mit dem Bulli, wir packen alles rein und dann nehmt ihr das halt. Aber so ist es eben nicht. Wie ist der Vorgang, jetzt nicht bei so einem großen Zeitungsbestand, also auch bei jeder einzelnen Akte, der Vorgang von ich entscheide, sie zu übernehmen, bis sie ist sozusagen bei euch einsortiert.
Ja, dazwischen geschaltet ist bei uns im Grunde genommen ein Besuch in unserem Zwischenarchiv, also in der Zwischenlagerstätte. Und da haben wir, das hört sich jetzt verrückt an, aber tatsächlich Gefriertruhen. Und alles, was zu uns ins Haus kommt, wird vorher ordentlich tiefgefroren. Einmal richtig tief eingefroren. Am besten verpackt in Folien, damit also nicht möglich Feuchtigkeit oder sowas drankommt. Warum machen wir das? Ein großes Problem in vielen europäischen Archiven sind Schädlinge. Papierfischchen, die sehen so aus wie so Silberfischchen.
Und das sind Aktenfresser?
Das sind wirklich Aktenfresser. Also die würden uns sozusagen die Arbeit abnehmen, weil sie die Akten nach und nach alle auffressen. Aber das wollen wir natürlich verhindern. Klingt unglaublich, aber das ist so, die krabbeln wirklich durch die Archive und in die Regale rein und nagen am Papier. Und das Einzige, was im Grunde dagegen hilft, ist Kälte. Und darum müssen diese Bestände, Papierbestände, ordentlich tiefgefroren werden. Und das tötet diese Tiere eben ab. Und bei der Menge, die wir dann so ins Haus übernehmen, ist es ja so, da braucht man große Truhen, richtig klassisch Gefriertruhen. Man könnte das auch mit größeren Beständen so machen und die zum Beispiel in Kühlhäusern bei einer Spedition oder so einlagern. Das funktioniert aber nicht, weil da meistens Lebensmittel lagern. Und kann man sich vorstellen, wenn da palettenweise Tiefkühlpizza liegt, dann wollen die nicht, dass ich meine Akten daneben packe, wo vielleicht ja irgendwelche Tierchen rauskrabbeln können. Dann wollen die nachher die Pizza nicht mehr essen.
Das ist sehr interessant. Ich wollte nämlich die Frage stellen, was eigentlich der größte Feind des Archivars ist. Und ich habe da eher so an klauende Besucher oder Fettfinger gedacht oder Feuer und Wasser, aber nicht an kleine Tierchen.
Ja, ich sage immer, der größte Feind des Archivars ist noch ganz was anderes. Das ist die Büroklammer oder die Tackerklammer.
Weil die rostet, oder?
Die rosten mit der Zeit. Und deswegen ist es wichtig, wenn man einen Bestand übernimmt. Also wenn wir jetzt Akten haben aus dem 19. Jahrhundert, da gab es noch keine Büroklammern, da ist kein Metall drin. Aber wenn das dann so die aus dem 20. Jahrhundert Aktenordner sind, dann sind in den Aktenordnern die Papiere alle nochmal zigfach getackert und geheftet. Das kennt man ja auch selber von sich. Und da hilft es nichts. Entmetallisieren heißt das Fachwort. Also man muss wirklich jede einzelne Klammer da rauspiddeln. Und da gibt's dann den Spruch, viele Hände, schnelles Ende. Und wenn man das alleine muss, dann dauert das lange. Das ist eben, da kann man nicht Hilfskräfte genug haben, die damit anpacken. Und das habe ich selber natürlich auch, und sei es als Student, so im Praktikum oder so, wie oft gemacht. Und am Ende des Tages hat man dann eine große Kiste voll Metall, was man dann aus den Akten rausgezogen hat. Aber nur so kann man garantieren, dass die das Papier nicht zerstören. Manchmal hat man es, dann findet man doch noch mal eine Akte, sagen wir mal aus den 30er Jahren, ist dann eine Büroklammer drin vergessen worden oder so bei einer größeren Akte. Und das Papier ist schon sehr, sehr angegriffen. Also dieser Rost frisst das Papier wirklich kaputt.
Ist das Papier eigentlich besser geworden oder schlechter im Laufe der Jahrzehnte?
Also schwankend. Im Grunde ist es jetzt, ich behaupte mal, so gut wie selten zuvor. Man merkt das zum Beispiel aus dem Kaiserreich haben wir recht gutes Papier. Während des Zweiten Weltkriegs wurde es immer schlechter, das kann man sich vorstellen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es auch eine Katastrophe. Das ist zum Beispiel gerade auch bei den Zeitungen. Zeitungspapier ist per se nicht das Hochwertigste. Und wenn man das dann so aus der Kriegszeit hat, dann muss man ganz, ganz, ganz vorsichtig umblättern. Sonst hat man sofort eine Ecke abgebrochen.
Das ist wahrscheinlich der Grund, du hast vorhin mal gesagt, so der Archivar mit Ärmelschoner, den gibt's nicht mehr. Aber den Archivar mit weißen Handschuhen, den gibt's schon noch. Das sieht immer so ein bisschen etepetete aus, wenn du dir die weißen Handschuhe überstreifst. Aber es hat natürlich seinen Grund. Unter anderem eben, dass das Papier vielleicht so bröselig ist. Ja. Oder die Fettfinger.
Ja, genau. Also es ist ja so, diese weißen Handschuhe, das sieht immer gut aus und wichtig und so. Und das ist auch, sagen wir mal, gar nicht schlecht.
Also wenn wir Fotos für die Zeitung machen, ziehst du sie immer an.
Dann ziehe ich die gerne an. Ja, das ist so typisch für den Archivar. Das macht einen guten Eindruck, dass man sich auch Mühe gibt. Aber es ist auch so, wenn ich jetzt mal unterstelle, man geht an die Arbeit mit sauberen Händen dran. Also man hat nicht gerade vorher Pommes Mayo gegessen und ist dann da mit Fettfingern, sondern mit sauberen, ordentlichen Händen. Dann kann man Dokumente auch damit anfassen. Gar keine Frage. Das würde man vielleicht jetzt nicht bei einer besonders alten Urkunde oder so Einzelstücken machen. Die Sache ist ja so, wenn man jetzt eine große Akte hat mit vielen, vielen Seiten, 500 Seiten und blättert die dann immer um mit diesen Handschuhen, dann hat man da nicht so einen guten Grip, als wenn man das mit normalen, ohne Handschuhe, mit Händen, Fingern machen würde. Das heißt, die Bearbeitungszeit der Akte verlängert sich. Die Zeit, wo die Akte nicht geschützt im Magazin, klimatisiert, fern von Sonnenlicht gelagert wird, sondern die liegt dann auf dem Schreibtisch und da scheint auch mal die Sonne durchs Fenster und da ist Umgebungsluft, die vielleicht eine zu hohe Luftfeuchtigkeit hat oder so. Und wenn ich dann eben keine Handschuhe trage, kommt die Akte schneller wieder in ihren natürlichen Schutzraum, eben ins Magazin. Also das kann man sehen, wie man will. Ne?
Das klingt aber jetzt nach einer schönen Ausrede, warum man die Handschuhe manchmal weglässt, weil dann geht die Arbeit schneller.
Dann geht es schneller, ja.
Woran ich bei weißen Handschuhen oft denke, sind ja so Leute in Auktionshäusern oder vor allem auch im Museum, wenn da irgendwelche Wertgegenstände ausgestellt werden. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Archiv und einem Museum? Also Museum, klar, das kann ich besuchen, da wird was ausgestellt, aber auch Museen sammeln ja und bewahren. Gibt es da definierten Unterschied?
Also im Grunde genommen ist das Museum klassischerweise mehr auf Gegenstände abonniert, die man in eine Vitrine stellt oder in ein Regal oder an die Wand hängt oder so. Bei uns ist es die typische Flachware, also so nennt man eben Papiere, die wir hauptsächlich haben. Papiere, Fotos, Bilder und so weiter. Und bei uns wird eben auf Nachfrage vorgelegt. Also wenn man sich für etwas Bestimmtes, ein Thema interessiert, holen wir die Sachen aus dem Magazin und legen die dem Benutzer vor. Während das im Museum ungefragt da steht. Also da gibt es eine Ausstellung zu irgendeinem Thema und da stehen die Sachen und man kann sich die angucken, die die Museumsleitung dann letztendlich ausgewählt hat.
Das bringt mich zu einem kleinen Abstecher, bevor wir zurückkehren ins Kreis- und Kommunalarchiv. Du baust gerade irgendwie so ein eigenes kleines Museum auf in Beesten, Kirchenmuseum. Was ist das? Da habe ich gestutzt und konnte so gar nichts damit anfangen.
Ja, das ist eine verrückte Geschichte. Soll ich mal ausholen?
Hol mal aus, ja.
In der Grafschaft Bentheim ist der Übergang zum reformierten Glauben ziemlich geräuschlos verlaufen. Nachdem der Graf von Bentheim den reformierten Glauben angenommen hat. In der damaligen Grafschaft Lingen war das ganz und gar nicht so. Diese Gegend war immer wieder besetzt von den Oraniern, also von den Niederländern, die sich in der damaligen Zeit von Spanien losgesagt oder losgekämpft oder wie auch immer hatten, 80-jähriger Krieg. Und so war die Gegend immer wieder von denen besetzt und die haben den Übergang zum reformierten Glauben auch als politisches Mittel eingesetzt und haben im Lingener Bereich die Leute mehr oder weniger verdonnert, jetzt in ihren Gemeinden den reformierten Glauben anzunehmen. Und kaum, dass die wieder weg waren, kamen dann die Spanier, die haben dann den katholischen Glauben wieder. Im Gefolge die Jesuiten, die denn dann wieder eine Gegenreformation gestartet haben. Und so ging das immer hin und her. Letztendlich sind dann die Leute im Lingener Bereich, wollten mehrheitlich katholisch bleiben und sind dann oft ins Ausland gegangen, um da Gottesdienste abzuhalten. Ausland heißt zum Beispiel in den Machtbereich des Fürstbischofs von Münster. Ab 1702 kam dann die Grafschaft Lingen zu Preußen und der König in Preußen, das war Friedrich Wilhelm I., dieser Soldatenkönig, der hat also genehmigt, dass die Katholiken dann im Lingener Bereich sich Notkirchen bauen dürfen. Das haben die auch gemacht an einigen Stellen. Das gibt's also nur in der Niedergrafschaft Lingen, im Lingener Bereich, sonst nirgends in Niedersachsen. Das haben die dann auch gemacht. Und unter anderem hat so eine Notkirche auf meinem Hof gestanden. Von 1729 bis 1825. Später hat eine Marienkluse, sagt man bei uns, gestanden. Also eine kleine Hütte mit einem Marienbild, einem Madonnenbild oder einer Madonnenfigur, die auch sehr wertvoll war, die steht heute bei uns in der Kirche. Und die ist 1960 dann abgerissen worden. Und wir bauen jetzt gerade da touristischer Informationspavillon, also eine Museumsstube, die an diese Geschichte der Glaubensauseinandersetzungen und im Folge politischen Auseinandersetzungen in der Grafschaft Lingen eben erinnert.
Wer ist wir? Wer macht
das? Ja, wir haben einen Verein gegründet, der das Ganze dann auch trägt und Bauherr ist und Spenden einwirbt und Mittel einwirbt, Förderungen einwirbt. Und beratend zur Seite steht uns Dr. Andreas Eying, der ehemalige Leiter des Emslandmuseums, der natürlich da die regionale Geschichte so gut kennt wie kaum jemand anders.
Also eher ein Zufall, dass das bei euch auf dem Grundstück halt stand und du jetzt auch mit deinem Fachwissen sozusagen das bewahrst und zugänglich machst und damit auch an diese besondere Phase der Geschichte nochmal erinnerst.
Ja, ich bin zwar jetzt Archivar und kein Museumsmann, das ist natürlich, haben wir ja gerade drüber gesprochen, kleiner Unterschied noch, aber trotzdem ist es natürlich wichtig, so dieses Wissen irgendwo zu vermitteln. Und da gibt es sicherlich ein paar Bücher drüber, da steht das drin, das weiß aber kaum jemand. Also das sind dann ein paar Fachleute, die das mal gelesen haben. Und ansonsten ist dieser Teil der Geschichte vollkommen in Vergessenheit geraten. Und das wollen wir eben ein bisschen anders machen und dann eine schöne kleine Museumsstube einrichten. Der Bau ist jetzt schon ganz schön weit gediehen. Und dann soll es so sein, dass so die typischen Besucher, die mit dem E-Bike auf Tour sind, dann anhalten können, sich das angucken können und eben über diese Geschichte Informationen bekommen.
Ja, spannend. Lass uns mal zurückkehren aus Beesten nach Nordhorn ins Kreis- und Kommunalarchiv. Das ist 2017 eröffnet worden. Warum ist es so besonders, dass hier in der Grafschaft der Landkreis gemeinsam mit den Kommunen ein komplett neues Archiv gebaut hat?
Ja, wie wir es eben schon hatten, du hast es selber gesagt, die Archivsituation in der Grafschaft war sicherlich verbesserungswürdig. Das muss man einfach sehen. Es ist aber gleichzeitig so, dass Archivierung, wenn man das vernünftig betreiben will, auch ein großer Aufwand und ein großer Kostenfaktor ist. Und haben wir hier gerade in der Region, in der Grafschaft Bentheim, auch zumeist kleinere Kommunen, für die wäre das finanziell auch gar nicht abbildbar gewesen, da ein eigenes Archiv zu betreiben. Das hätte man gar nicht richtig beantworten können. Es gab natürlich Ansätze guter Archivpflege auch in den kleinen Gemeinden hier in der Grafschaft. Aber letztendlich war die Idee, diese Aufgabe von Kreisseite und Kommunalseite gleichzeitig anzugehen, gemeinsam anzugehen, mit einer gemeinsamen Verbundlösung, wenn man so will. Das war die einzige Möglichkeit, das hier vernünftig auch darzustellen.
Trotzdem stelle ich es mir schwierig vor. Also angenommen, ich wäre Kommunalpolitiker. Die Kassen sind immer leer oder es ist zumindest knapp. Und dann soll ich entscheiden, dass ich einen sicherlich siebenstelligen Betrag in ein Archiv stecke. Das stelle ich mir schwer politisch durchsetzen vor.
Ja, das ist auch so, da muss man natürlich sehen, wir hatten ab den 2010er Jahren finanziell natürlich gute Zeiten. Die sind jetzt wahrscheinlich fürs erste Mal wieder vorbei. Aber da saß vielleicht das Geld auch ein bisschen lockerer. Und gleichzeitig ist also dieses gemeinsam errichtete Archiv in einem ÖPP-Projekt gebaut
worden. Das musst du erklären.
Ja, öffentlich-private Partnerschaft. Das heißt, ein Bauträger hat dieses Gebäude komplett so, wie es da steht, mit allem drum und dran dahin gebaut. Und der Kreis und die Kommunen müssen jetzt nach einem Schlüssel pro Einwohner dieses dann mit einem jährlichen Beitrag dann finanzieren. Und das ist dann, wenn man es runterrechnet, dann für die Gemeinden pro Jahr gar nicht mehr so eine große Belastung, weil das eben halt auch auf 30 Jahre gerechnet ist.
Wie oft kommt das noch vor in Deutschland, dass solche Archive komplett neu gebaut werden?
Dass Archive komplett neu gebaut werden, ist eher selten natürlich. Es sei denn, bestehende Archive kriegen mal ein neues Magazin dazu oder so, weil der Raum dann irgendwo begrenzt ist oder nicht mehr ausreicht. Was sich aber seit 2016/17, als das hier gemacht wurde, immer mehr abgezeichnet hat, ist diese Verbundlösung. Also dass gerade auf der unteren Ebene, dass Kommunen sich zusammentun, um ein Archiv zu betreiben oder zu errichten, oder eben Landkreis mit Kommunen sich zusammentut. Und da gibt's jetzt mehrere Beispiele, sowohl in Niedersachsen als auch in Westfalen. In Nordrhein-Westfalen ist die Archivsituation traditionell ohnehin im Grunde ein bisschen besser und ausgeprägter als in Niedersachsen. Das ist so ein bisschen der Trend. Es gab auch mal in der Fachsprache dafür so den Namen das Bentheimer Modell, weil man das hier doch in einer recht frühen Phase ins Leben gerufen hat.
Und du warst ja schon auch in einer sehr frühen Phase beteiligt. Also, wenn ich das richtig weiß, warst du ja quasi Leiter dieses Archivs, bevor es sozusagen eröffnet wurde. Du hast das mit aufbauen dürfen. Ich habe vorhin mal gesagt, das kommt mir vor wie so ein Sechser im Lotto. Wenn man einerseits sieht, wie du selber gesagt hast, dass es ja gar nicht so leicht ist, als Archivar eine Stelle zu bekommen. Es gibt einfach nicht so viele. Und wenn man dann auch noch in Fahrdistanz der eigenen Heimat, des eigenen Hofes, die Chance bekommt, ein Museum quasi von null neu aufzubauen, das klingt mir nach einem gewaltigen Glücksfall.
Ja, das kann man so sagen. Ich bin auch gerne hier. Nein, das ist schon wirklich so. Erstmal so ein neues Gebäude mit allen Annehmlichkeiten, die das Ganze dann so hat, mit aktueller, moderner Technik. Hier vor Ort in so einer geschichtlich interessanten Region wie der Grafschaft auch noch. Das macht schon Spaß. Ja, muss ich sagen. Es ist natürlich auch eine Menge Arbeit, also das ist jetzt kein Klagen, aber es ist schon wirklich so. Schätze mal, ich habe bis zur Pension noch irgendwo 20 Jahre. Da wird man nur Grundlagen setzen können, bilden können. Also da wird man nie fertig werden bei dem, was da noch alles auf uns zukommt. Das ist nur, dass man wirklich so in eine gewisse Richtung das Ganze angeschoben hat und dann müssen nachfolgende Generationen das weitermachen.
Also das erinnert mich gerade an einen Förster, der hat mir mal so Ähnliches erzählt. Wir arbeiten eigentlich jetzt für die folgenden Generationen. Also ein sehr, sehr langfristiges Projekt, das man da betreut.
Ja, also wenn heute überall Nachhaltigkeit gefordert wird, da kann man nur sagen, was gibt's Nachhaltigeres als ein Archiv? Also guten Forst, ja, ein Wald, das glaube ich auch, keine Frage. Aber ansonsten ist das schon so. Also wir müssen im Grunde jetzt das machen, wovon wir ausgehen, dass kommende Generationen danach fragen oder davon Nutzen haben werden.
Also der Förster pflanzt jetzt einen Baum und der braucht 100 Jahre zum Wachsen und du sortierst jetzt vielleicht eine Akte ein, die vielleicht, du hast es gesagt, in 100 Jahren das nächste Mal wieder angeguckt wird.
Ja, und der Historiker oder der Forscher, der dann in 100 Jahren kommt, der kann nur das erforschen, was der Archivar ihm übrig gelassen hat.
Du sprichst gerade die Forscher an. Wer nutzt dieses Archiv eigentlich? Wer sind die Besucher, die bei euch Einsicht in diese Akten nehmen wollen?
Also was natürlich für uns ganz, ganz wichtig ist, das sind hier unsere regionalen Kultur- und Geschichtsträger, wie zum Beispiel unsere örtlichen Heimatvereine, Lokalhistoriker und Forscher. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Klientel für uns und die versuchen wir auch nach Kräften zu unterstützen, die für Ortschroniken oder Ortsfamilienbücher oder Ähnliches dann versuchen, da an Ergebnisse zu kommen. Darüber hinaus sind es natürlich vielfach Schülerinnen und Schüler, die für Hausarbeiten und so weiter dann bei uns forschen. Das geht aber weiter über Studierende, die das dann für Hausarbeiten, Bachelor-, Masterarbeiten nutzen, bis hin zu Professoren bestimmte Themen erforschen.
Braucht die Verwaltung selber auch das Archiv oder geben die quasi nur ab und das war's?
Das kommt auch immer mal wieder vor. Ein interessantes Projekt, an dem wir jetzt gerade dran sind, ist es, die Geschichte oder die Geschichten und die Werdegänge unserer bisherigen Landräte mal zu erforschen. Da soll es im kommenden Jahr auch eine Veröffentlichung geben, wer das allemal so gewesen ist und was die allemal so gemacht haben und was sie vielleicht besser gelassen hätten. Aber es ist schon ein spannendes Thema. Und da kann man natürlich aus den eigenen Akten auch schon mal eine Menge rausziehen, muss dann aber auch über den Tellerrand blicken und einfach sagen, da gibt's auch noch woanders was, sei es im Bundesarchiv oder im Landesarchiv in Hannover oder.
Gehört das auch zu den Aufgaben eines Archivars, selber Forschung zu betreiben oder Forschung anzustoßen?
Im Grunde genommen ist das die andere Seite der Theke. Also wir vermitteln mehr das Wissen und jemand anders arbeitet damit, aber in der Praxis ist es so, dass man oft genug selber mit in diesen Prozess irgendwie hineingerät. Zumal ja so eine Einrichtung wie der Landkreis keine eigene historische Abteilung unterhält. Man arbeitet dann da gerne mal mit externen Forschern auch zusammen. Das ist ja auch ganz normal. Aber trotzdem landet man da als Archivar so mit unweigerlich in diesem Prozess. Und da ist man dann auch wieder bei dem Thema, was ich eben sagte, man muss ein bisschen Gefühl dafür haben, in welcher Akte noch was drinstehen könnte oder wo man noch was finden könnte. Und da ist der Archivar dann immer gefragt.
Lass uns mal reingucken ins Archiv. Muss ich mir das vorstellen? Du hast gesagt, ungefähr 1% der Akten wird übernommen. Da kommt ja trotzdem viel zusammen. Kann man das irgendwie beziffern? Wie viel Papier liegt da? Wie viele Akten? Also kann man sich das als Zuhörer vorstellen?
Also wir haben eine Maximalkapazität. Also wenn das Archiv wirklich voll wäre, dann wären es laufende 3,5 Kilometer Akten.
Also wenn ich alle Akten aneinander stapel sozusagen,
dann sind 3,5 Kilometer.
Ja. Wie viel ist voll?
Ich würde jetzt so ungefähr sagen, ich habe es jetzt ganz genau nicht, aber circa ein Viertel bis ein Drittel, würde ich sagen, sowas. Und wir haben jetzt die letzten 9 Jahre überwiegend wirklich historisches Material aus den Kommunen übernommen und vom Landkreis übernommen und werden jetzt dann mit dem kommenden Jahr in die tatsächlich neueren Verwaltungsakten, also sagen wir mal auch 70er, 80er Jahre und so weiter einsteigen. Da wird sicherlich nochmal ein guter Teil dazukommen.
Also der Platz reicht bis zu deiner Pensionierung?
Ja, könnte man meinen. Also mein erklärtes Ziel ist es eigentlich, dass das Archiv dann belegt. Es ist nämlich statisch so gebaut, dass man noch eine Etage oben drauf setzen könnte als Ausbaureserve. Mal gucken, ob wir das hinkriegen.
Kann ich als Besucher eigentlich von diesen Kilometern an Akten alles sehen, was ich sehen möchte? Oder gibt es auch Akten, die aus irgendwelchen Gründen gesperrt sind, die mir nicht ausgehändigt werden, Verschlusssachen wegen Datenschutz, Persönlichkeitsrechten und so weiter?
Also man denkt ja bei Archiven manchmal so, das ist alles sehr geheimnisvoll und da darf nicht jeder so alles wissen. Und es gab ja früher auch mal den Begriff Geheimarchiv, wobei geheim dann eigentlich eher vertraulich meinte. Aber das ist heute in öffentlichen Archiven natürlich ganz und gar nicht so. Also die Sachen, die wir übernehmen, sind Akten, bei denen in der Regel die Schutz- und Sperrfristen abgelaufen sind.
Wie alt müssen die dann sein?
Also man sagt mindestens 30 Jahre. Und wenn es verschärfte Fristen sind, 50 Jahre. Oder wenn es wirklich um Personendaten geht, 100 Jahre. Das sind also, ist bei uns bei fast allen Beständen, bis auf einzelne Handvoll Ausnahmen vielleicht der Fall. Alles davor ist im Grunde Registraturgut. Also aktuelles Verwaltungsaktenschriftgut, auch wenn die Akte dann geschlossen ist. Aus dem Grunde zum Beispiel werden wir manchmal gefragt, ob wir auch Bauakten bei uns im Haus haben. Haben wir nur wenige, vielleicht ein paar hundert, 200 oder so. Warum nicht? Wo sind denn die anderen? Es gibt auch zu jedem Gebäude eine Bauakte, also eine Baugenehmigungsakte. Kennt jeder, der mal ein Haus gebaut hat, muss erstmal genehmigt werden, wird eine Akte angelegt in der Behörde. Die dürfte erst zu uns ins Archiv kommen, wenn dieses Gebäude nicht mehr existiert. Also wenn es abgerissen wird oder abbrennt. Das kommt dann natürlich schon mal vor, weil es darf in diese Akte nur der Hauseigentümer reingucken oder ein Bevollmächtigter, zum Beispiel ein Architekt, wenn er was anbauen will oder so. Aber Archivgut ist für die Öffentlichkeit bestimmt. Da heißt, darf jeder so einfach reingucken, wie er möchte.
Und das gilt auch für die Zeit des Nationalsozialismus zum Beispiel?
Das gilt auch dafür, ja. Da sind auch die Schutz- und Sperrfristen abgelaufen. Also diese Akten sind auch so einsehbar und die werden auch gerne und häufig genutzt. Da kriegt man natürlich auch manchmal Anfragen zu, sagen wir mal, NS-Organisationen oder Auswirkungen aus dem Zweiten Weltkrieg auf die Region, die nicht in die Verantwortung der Kommunen gefallen sind und wo es dann eben da auch keine Akten dazu gibt. Aber auch da beraten wir natürlich gerne und sagen, ja, da ist dann das Landesarchiv Osnabrück zum Beispiel zuständig oder in Hannover oder das Bundesarchiv in Berlin.
Wie vollständig ist euer Archiv? Oder andersrum gefragt, gibt es irgendwo größere Lücken? Also ich denke zum Beispiel, weil wir gerade im Zweiten Weltkrieg sind, an das Stadtarchiv in Schüttorf, wo es kurz vor Kriegsende ja einen Volltreffer gab auf das Rathaus und meines Wissens große Teile des Archivs vernichtet wurden. Gibt es so Lücken, wo du selber sagst, da fehlt so richtig was?
Ja, Schüttorf ist natürlich ein schmerzliches Beispiel. Also da ist natürlich 1945 bei den schweren Kampfhandlungen das alte Rathaus in Brand geraten und es hat einen unwahrscheinlichen Verlust auch an Urkundenbeständen gegeben. Und nur Teile, die zu dem Zeitpunkt irgendwo ausgelagert waren oder zufällig irgendwo gerade noch benutzt wurden, die haben das Ganze überstanden. Das merkt man heute noch. Also das ist ein gutes Beispiel. Wir sind da jetzt dran, auch mit einem Forscher mal die frühneuzeitliche Geschichte Schüttorfs bis hin zur Hanse-Vergangenheit. Also es war ja so eine Art Hansestadt in der zweiten Reihe, wenn man so will, die also mit der Hanse in Verbindung stand und so weiter, diese Verbindung mal aufzuklären. Da muss man dann aber wieder in andere Archive gehen, wo es dann Gegenstücke noch dazu gibt. Das ist ein schmerzhafter Verlust. Gleichwohl ist es so, dass gerade die Schüttorfer, wir haben den Bestand jetzt gerade übernommen, deswegen kann ich das sagen, sich das sehr zu Herzen genommen haben und haben nach 1945 einen so umfangreichen Archivbestand angelegt, der auch recht gut sortiert war, wie wenige andere Kommunen hier in der Grafschaft. Also dieser Verlust hat die da doch geschmerzt. Und naja, die positive Folge war, dass eben dann für die Zeit ab 45 da sehr, sehr viel vorhanden ist, was woanders einfach mal irgendwann weggeschmissen wurde.
Was sagt das so über die Heimatverbundenheit oder die Identität der Menschen aus, wenn sie sich Mühe geben, ein Archiv zu pflegen? Also man sagt ja manchmal auch, so ein Kommunalarchiv, das ist irgendwie so das Gedächtnis einer Region. Würdest du das auch zu den Aufgaben eines Kommunalarchivs zählen? Das ist die Heimatverbundenheit, die Identifizierung sozusagen, also dass ich mich mit meiner Heimat identifiziere, dass das dazu beitragen soll? Ist das auch ein Auftrag an ein Archiv?
Sehe ich auf jeden Fall so. Das tut es auch automatisch, glaube ich. Wenn man die Sachen bewahrt und auch entsprechend dafür eintritt, dass das Wissen auch vermittelt wird. Viele Sachen, gerade aus der Regionalgeschichte, sind weniger im Bewusstsein der Bevölkerung als überregionale Ereignisse. Das hat dann jeder schon mal gehört, was dann so an Weltereignissen passiert ist. Das runterzubrechen auf die Region, das ist eigentlich dann immer so ein bisschen das Interessante und die Aufgabe. Und das gelingt auch. Man muss es nur entsprechend aufbereiten und auch entsprechend an den Besucher bringen. Wenn jemand nach einem bestimmten geschichtlichen Thema fragt, und ich knall dem eine Akte von 1860 auf den Tisch, die kann er gar nicht lesen, weil das alles handgeschrieben ist. Und bitteschön, mach mal. Und ja, wenn du nicht willst, dann hast du schon. Da muss man natürlich anders rangehen. Das Ganze irgendwo so auch in Stücken vermitteln, in kleinen Happen vermitteln, die auch Aufnahme finden können. Aber das ist schon sehr wichtig. Wie gesagt, darum arbeiten wir gerne mit unseren örtlichen Geschichtsträgern, auch den Heimatvereinen und so weiter zusammen, auch dem Kreisheimatverein der Grafschaft Bentheim natürlich. Das ist eine ganz wichtige Sache.
Warum ist es überhaupt wichtig, ein Archiv zu haben? Also man könnte ja auch sagen, ach, der ganze olle Kram, muss das sein, kostet so viel Geld, müssen wir das alles aufbewahren? Warum brauchen wir ein Archiv?
Ja, einmal ist es natürlich tatsächlich die Bewahrung der eigenen Geschichte. Man könnte ja denken, ach, das steht doch irgendwo in alten Büchern oder sowas. Aber natürlich ist der originale Beleg für Ereignisse ist ja unerlässlich. Es ist auch so, man soll es nicht unterschätzen, ein Verwaltungsaktenarchiv trägt auch einen Teil zu einem demokratischen Bewusstsein oder einem demokratischen Staatsaufbau bei, weil die Entscheidungen, die Verwaltung oder Politik getroffen haben, irgendwann mal nachvollziehbar sind und nachlesbar sind. Und wenn dann jemand sagt, ja, warum ist denn 1960 das und das entschieden worden? dann kann man im Idealfall dazu Akten aus dem Schrank holen oder aus dem Regal, aus dem Magazin holen und das nachlesen, wie diese Prozesse abgelaufen sind. Das trägt natürlich dann irgendwo zu einem demokratischen Verständnis dann auch bei.
Wenn du so viel in diesen alten Akten liest und das ja auch mit der Gegenwart vergleichst, dann stellt sich ja diese sehr klassische Frage, die Historikern sowieso immer gestellt wird, wiederholt sich Geschichte? Also hast du zumindest, sicherlich ja nicht die komplette Geschichte, aber hast du manchmal den Eindruck, hast du Beispiele, wo du sagst, das, was da jetzt gerade passiert in der Gegenwart, das habe ich doch schon mal irgendwo in der Akte gelesen, weil das war doch in den 50er Jahren schon mal genauso oder wann auch immer.
Ich habe gerade wir haben jetzt im Moment das Thema 75 Jahre Emslandplan. Und einer der Väter des Emslandplans war der Grafschafter Bundestagsabgeordnete, der erste Bundestagsabgeordnete Dr. Ben Povel, geschäftsführender Gesellschafter der Textilfabrik Ludwig Povel. Der war von 1949 bis 1952 im Bundestag. Und da habe ich dann mal so nachgelesen, was der da so gemacht hat im Bundestag und was für Themen er da bearbeitet hat. Und ein Thema war zum Beispiel 1950 schon, da war der Krieg dann ja gerade erst ein paar Jahre vorbei, war ein Thema die sogenannte Europa-Armee. Also wir brauchen eine europäische Verteidigungsgemeinschaft zum Beispiel. Und wenn ich dann jetzt heute denke, wie es um die NATO steht und wie die auch von US-amerikanischer Seite jetzt gesehen wird, da kommt dieses Thema wieder auf. Müssen wir Europäer jetzt nicht irgendwie mal was machen jenseits der NATO? Müssen wir da nicht mal zusammenhalten? Das ist so ein Fall, alles schon mal da gewesen. Das begegnet einem im Grunde häufiger. Ob sich nun Geschichte nun wiederholt oder nicht oder zweimal ereignet oder so, das ist vielleicht dann eher eine philosophische Frage, das will ich nicht bewerten, aber doch, man hat manchmal wirklich Sachen, wo man denkt, das kommt alles wieder, das ist alles schon mal da gewesen.
Ich glaube, Mark Twain war das, der mal gesagt hat, so sinngemäß, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. es gibt schon vielleicht Muster, ne? Und das ist ja auch, finde ich, immer die Frage, wenn wir nach dem Wert der Wichtigkeit eines Archivs fragen, können wir Muster erkennen, können wir aus der Geschichte lernen? Das ist ja immer dieses Beispiel. Dass man sagt, es gab ja schon mal eine vergleichbare Situation, da hat man eine Entscheidung getroffen und die hatte die und die Folgen. Und heute stehen wir vor einer ähnlichen Entscheidung und können wir sozusagen aus der damaligen Situation ableiten, welche Entscheidung welche Folgen haben könnte. Also meinst du, dass der Blick ins Archiv eben manchmal helfen kann, in der Gegenwart bessere Entscheidungen zu treffen, die Gegenwart besser zu meistern?
Nicht automatisch, aber es kann zumindest dazu beitragen, zu bedenken, dass Entscheidungen Folgen haben können, in jede Richtung und auch in eine unverhoffte Richtung, die man nicht beabsichtigt. Da kann man natürlich dann sagen, gut, dann macht man nichts, dann macht man auch nichts falsch. Das ist ja auch so. Aber dennoch, mal einfach mal zu überlegen, ja, zu dem Zeitpunkt hat man das und das geplant und wir wissen, wann was am Ende dabei rausgekommen ist. Also es geht nicht automatisch immer alles gut. Da muss man jetzt nicht zum Pessimisten werden. Aber ich glaube, so ein kleiner Blick zurück schadet mal gar nicht.
Eigentlich ist das ja relativ naheliegend. Ich meine, wir alle leben auch von unseren Erfahrungen, profitieren von dem, was wir selber erlebt haben, was uns vielleicht Eltern, Großeltern erzählt haben. Und warum sollte man dann nicht den Erfahrungsschatz, den man von noch mehr Generationen hat, auch nutzen, ohne dass das natürlich zwangsläufig dann dieselben Entscheidungen zur Folge haben muss. Umstände ändern sich. Ein anderer Punkt, was ich immer spannend finde, wenn ich so in alten Akten lese oder auch in alten Tagebüchern, in Briefen, ist, dass man selber, finde ich, merkt, wie nah einem diese Menschen damals waren. Also die Umstände waren zwar anders, aber diese ganzen Sorgen, Hoffnungen, Nöte, Erwartungen, die waren ja gar nicht anders. Ne? Das kennt man auch aus der Literatur, wenn man Fontane liest oder so denkt, naja, so ein Heranwachsender, der hat heute wahrscheinlich, er sagt es in einer anderen Sprache, aber eigentlich hat er dieselben Probleme. Und das geht mir manchmal auch so, wenn ich alte Akten oder so lese, dass ich so denke, Mensch, das ist 200 Jahre her, die Umstände waren anders, aber eigentlich war der genauso wie ich oder wie meine Zeitgenossen. Eigentlich ging es denen ja um dieselben Bedürfnisse. Und ich denke manchmal, das kann dabei helfen, auch die Gegenwart und gegenwärtige Probleme so ein bisschen zu relativieren und sich bewusst zu machen, so einzigartig ist das jetzt auch wieder alles nicht, was wir hier gerade erleben. Und im Übrigen, man merkt auch, wie verdammt gut es uns heute eigentlich. Egal, glaube ich, mit welcher Epoche wir uns vergleichen.
Keine Frage. Wenn man so in den Akten liest oder auch, sagen wir mal, die alten Fotos so anguckt, wenn ich jetzt Fotos, sagen wir mal, um die Jahrhundertwende oder auch so kurz nach dem Ersten Weltkrieg oder so ansehe, wie die Leute da so gelebt haben. Also da sollte man ja denken, Mensch, die Häuser waren schlecht beheizt und die hygienischen Verhältnisse waren nicht so gut. Die Ernährungssituation war alles längst nicht so gut wie heute, wenn man über die Grafschafter Schulen in der Zeit mal nachliest. Also die waren erstmal im Winter saukalt und da liefen auch teilweise Ratten und Mäuse durch und so. Und die Kinder mussten die halbe Zeit in der Landwirtschaft helfen. Irgendwie sind sie trotzdem durchgekommen. Da sollte man ja meinen, bei unserem Wohlstand, den wir heute haben, zumindest aktuell in der Bundesrepublik, da müssten wir alle nur noch fröhlich sein und uns freuen, dass alles so großartig ist. Tun wir aber auch nicht. Also irgendwie so ganz die letzte Zufriedenheit haben wir noch nicht. Ne? Aber das stimmt. Man muss sich das manchmal wirklich vor Augen führen. Und ich ertappe mich ja selber dabei, wenn ich so abends auf dem Sofa sitze und denke, man, ist das kalt hier? Ich muss mal erstmal die Heizung höher drehen. Ne? Dass das früher um diese Zeit in den alten Bauernhäusern war es 0 Grad im Winter. Das war dann eben so. Ne?
Ja, du sprachst vorhin den Emsland Plan an. Da reden wir ja nur über 75 Jahre. Und wenn man sich überlegt, wieso die Siedler da in den Moorgebieten gelebt haben, also das ist kein Vergleich zu deiner Zentralheizung
zum Beispiel. Nee, also da, wenn man dann sieht, dass in den letzten Gebieten so Anfang der 1950er Jahre noch Feste gefeiert wurden und man die Petroleumlampen dann weggeschmissen hat, und weil da endlich der Strom kam überhaupt, nicht? Und heute ist es so, wenn dann 3 Minuten mal das Internet ausfällt, das ist gleich eine Katastrophe. Also so schlimm ist es jetzt alles nicht. Ne? Das,
also 3 Minuten ohne Internet finde ich jetzt schon auch. Das ist schon Existenzbedrohung.
Ist ein Notfall, ja.
Sag mal, wenn du so deine Akten so vor dem geistigen Auge langlaufen lässt, ist da so eine dabei, wo du sagst, die ist dir besonders im Gedächtnis hängen geblieben? Die war aus irgendeinem Grunde besonders beeindruckend. Die vergisst du nicht?
Also, das ist so ein kleiner Gag am Rande. Wenn Besuchergruppen bei uns ins Archiv kommen, ich führe sehr häufig Gruppen durchs Haus und zeige ihnen, was wir da alle so machen. Das ist auch immer ganz spannend und ganz schön. Dann müssen die immer dadurch, dass die eine Akte von der Stadt Nordhorn sehen. Das ist die Akte, wenn man die aufklappt, dann sieht man als allererstes das Bild von Hildegard Knef.
Und die Sünderin.
Die Sünderin, genau. Das ist diese Programmzeitschrift zu dem Film Die Sünderin, weil gab es so ein Heftchen. Das war 1951 ein Skandalfilm, der auch in Nordhorn und auch in der Umgebung hier überall für großes Aufsehen gesorgt hat. Im Nachhinein hat man daraus konstruiert, dass diese Aufregung daher kam, dass es da eine oben ohne Szene von Hildegard Knef, die da ja ganz jung war, gab von ein paar Sekunden. Aber eigentlich lag die Aufregung um den Film mehr darin, an den Themen da drin. Also, die haben in wilder Ehe zusammengelebt. Prostitution war ein Thema und sowas. Das waren natürlich alles Sachen. Sag mal, um Gottes Willen, die Jugend wird verdorben. Da will kein Mädchen mehr heiraten, wenn die sehen, dass die alle in wilder Ehe zusammenleben können. So. Also das hat man damals, gab es einen riesen Aufschrei. Interessanterweise haben alle Konfessionen da auch gut zusammengehalten und haben gesagt, also so einen Schweinkram können wir hier in der Grafschaft der Jugend nicht zumuten. Und der Kinobetreiber hier in Nordhorn wollte das auch nicht zeigen. Er musste aber, weil er durch einen Vertrag an den Filmverleih gebunden war, und nun wurde verlangt, dass die Konventionalstrafe, die er zahlen müsste, dass das die Stadt übernehmen sollte. Da gab es große Diskussionen hin und her. In Lingen war der Fall ähnlich, da natürlich die Stadt sehr katholisch geprägt, aber die hatten die gleichen Probleme und wollten das nicht zeigen. Und die Stadt Lingen hat also einen Prozess bis in die höchste Instanz geführt, darum. Interessanterweise hat sie dann noch bei der Stadt Nordhorn gebeten, ob sie nicht ein bisschen finanzielle Beihilfe kriegen könnte, weil da so ein Prozess ja auch recht teuer war, hat man auch nicht mehr heute, dass die Lingen da in Nordhorn dann um Geld betteln. Aber letztendlich gab es dann auch Gegenstimmen, die gesagt haben, also liebe Leute, die Zeit im Nationalsozialismus, wo man uns vorgeschrieben hat, was wir überhaupt dürfen und was nicht, ist ja nun zum Glück vorbei. Wir haben ja nun Demokratie. Und wenn wir den Film nicht gut finden, dann gehen wir einfach nicht hin. So. Im Endeffekt ist dann daraus diese freiwillige Selbstkontrolle entstanden, dass man sagt, der Film ist empfohlen ab 12 oder 16 oder 18 erst. Das ist alles durch die Sünderin angestoßen worden. Und das ist auch alles schön aktenkundig, wie das alles abgelaufen ist und wie die Stadt da geschrieben hat und um diese 3000 Mal Konventionalstrafe diskutiert hat und sollen wir die bezahlen oder nicht. Alles durch diesen Film. Und man muss sich dann aber nur vor Augen führen, direkt gegenüber diesen Verwaltungsakten liegt in einem anderen Regal bei uns, liegen die Bestände des Stadtringgymnasiums. Und wenn man da mal nachliest, dass nur 6, 7 Jahre vorher ganze Jahrgänge eingezogen wurden, also von Schülern des Stadtringgymnasiums eingezogen wurden und dann quasi an die Front kamen oder zum Reichsarbeitsdienst. Also da war offensichtlich keine moralische Jugendgefährdung zu befürchten, aber von so einem Filmchen, da geht dann eine große Gefährdung aus. Also das ist das Schöne, wenn ich das aufschlage, da gucken die Leute immer, Hildegard Knef, was macht die denn da? Das ist immer eine ganz nette Geschichte.
Da dachte ich tatsächlich gerade so viel zur Frage, wiederholt sich Geschichte? Ne? Nein, sie wiederholt sich nicht exakt, aber wenn wir uns die heutige Diskussion angucken über Mindestalter für Social Media, alles das, was ich auf TikTok sehe, verdirbt unsere Jugend. Das ist nicht so weit weg von dieser Hildegard-Knef-Geschichte, also diese Aufregungsökonomie sozusagen, die gibt es im Prinzip auch heute, nur dass sich die Themen und vielleicht auch die Hemmschwellen ein bisschen verschoben haben.
Das sage ich den Besucherinnen und Besuchern bei uns dann auch immer, wenn die Leute, die damals auf die Sünderin geschimpft haben, wenn die geahnt hätten, was man heute im Internet alle sehen kann, so auf einem simplen Handy, die wären wahrscheinlich, das hätten die gar nicht glauben können. Also das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Liga, ja.
Christian, wir biegen in die Zielgerade ein und Internet ist ein gutes Stichwort. Du hast vorhin schon mal von deiner Pensionierung gesprochen, ein bisschen ist noch hin, du bist 39. Brauchen wir dich eigentlich noch so lange? Also wird es deinen Beruf noch so lange geben oder wird künstliche Intelligenz und Digitalisierung dafür sorgen, dass ein Archivar eigentlich gar nicht mehr erforderlich ist, weil wir speichern einfach alles und dann sagen wir dem Chatbot, beantworte mir die und die Frage und der macht das.
Im Grunde ist es ja so, die Frage muss man in zwei Etappen beantworten. Das eine ist natürlich, dass die KI heute und in Zukunft noch mehr Antworten liefern kann auf irgendwelche Fragen. Aber auch die ist ja mit Wissen gefüttert worden. Ob die Antworten dann immer richtig sind, das ist ja jetzt nochmal ganz was anderes. Und da haben wir natürlich im Archiv eine ganz hohe Beweiskraft, weil wir wirklich Originalakten vorhalten und man nachlesen kann, wie es wirklich gewesen ist und nicht wie es vielleicht gewesen ist oder wie sich's plausibel einfach anhört. Das ist das eine. Und das andere ist, man kann das bei der Aktenflut oder bei der Informationsflut, die auch im digitalen Zeitalter herrscht, kann man das Heil nicht in einer Volltextsuche sehen, weil man dann einfach nicht zielgerichtet Treffer findet. Es muss immer eine Vorauswahl geben, auch an Wissensbeständen, die wir übernehmen, ins Archiv beziehungsweise in Zukunft ins digitale Magazin. Es wird so sein, dass das Land Niedersachsen ein digitales Magazin vorhält und dort können dann die kommunalen oder Kreisarchive auch ihre Bestände digital einliefern. Und zwar die Akten, die schon heute nur digital geführt werden. Auch das gibt es ja, die gar nicht mehr im Ordner irgendwo einen Niederschlag finden, die nur noch digital geführt werden. Auch da muss wieder eine Vorauswahl stattfinden, um die dann in dem digitalen Landesarchiv einzulagern.
Dann hoffen wir mal, dass in Zukunft die Menschen auch Wert darauf legen, noch zu wissen, wie es wirklich war und die Wert darauf legen, auch notfalls anhand einer Originalquelle zu überprüfen, ob das eigentlich stimmt, was sie da von wem auch immer bekommen.
Also ich stelle es mir in Zukunft auch irgendwo schwierig vor oder jetzt eigentlich schon, wenn ich schon von Lehrkräften mitkriege, dass Hausarbeiten mit KI generiert mit ein paar eingebauten Fehlern, damit das auch nicht auffällt, dass es ein Schüleraufsatz ist, dass das heute schon stattfindet, da wird die Kontrolle auch immer schwieriger. Wer will das alles nachprüfen und nachhalten? Und ich bin zwar nicht an der Uni jetzt, aber ich befürchte, dass sich das im Studium irgendwo fortsetzen wird. wer will das alles kontrollieren? Und da muss es ja wieder eine Kontrollsoftware geben, die das dann irgendwie übernimmt, ob es dann wirklich so war. Stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Aber vielleicht ist es ja so, dass gerade dann eine, meinetwegen wissenschaftliche Arbeit oder Hausarbeit oder was auch immer, die man gemacht hat, auf der Basis von klassischen Archivquellen in einem kommunalen Archiv, vielleicht auch noch einen höheren Wert hat irgendwo, eine höhere Wertigkeit hat.
Vielleicht ist das ja so, dass Archive so eine Art, wie soll man es nennen, so eine Art Wahrheitsanker in der Zukunft sind, das dafür sorgt, wirklich überprüfbare Fakten noch vorzuhalten in einer Welt, wo es immer schwieriger wird, das zu überprüfen. Ja. Hoffen wir es mal. Christian Lonnemann, das war ein weiter Bogen, den wir geschlagen haben. Ich danke dir für den Besuch und wünsche dir in deinem Beruf bei all den Veränderungen, die selbst im Archiv offensichtlicher vonstatten gehen, alles Gute. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das war Hinter den Schlagzeilen, ein Podcast der Grafschafter Nachrichten. Neue Episoden gibt's alle 4 Wochen auf gn-online.de/podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.